Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon, Daniel Heinrich. Guten Abend. In den USA werden inzwischen Affen im Zoo gegen Corona geimpft. Und in Deutschland müssen sich Unionspolitiker inmitten einer schleppenden Impfkampagne Vorwürfe gefallen lassen, politisches Amt und persönliche Geschäfte zum eigenen Nutzen miteinander vermengt zu haben. Wie es die USA schaffen, pro Tag im Schnitt 2 Millionen Impfdosen zu verabreichen, während in Deutschland seit Dezember nur ein wenig mehr als 2,4 Millionen Dosen insgesamt verimpft wurden und warum man bei Aldi am Bodensee heute früh um 8:30 schon keine Schnelltests mehr kaufen konnte, mehr dazu gleich. Außerdem, zum ersten Mal ist mit Papst Franziskus ein katholisches Kirchenoberhaupt in den Irak gereist und wir blicken darauf, warum ein noch nicht einmal ausgestrahltes TV-Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle schon jetzt für Unruhe im Buckingham Palace sorgt. All dies in diesen Informationen am Abend, an deren Anschluss, wie immer, der Hintergrund folgt. Thema heute, vor 75 Jahren die Gründung der FDJ in der sowjetischen Besatzungszone. In der Corona-Krise hat Gesundheitsminister Jens Spahn lange Zeit gut abgeschnitten, gerade im Vergleich zu Armin Laschet, seinem bei Zeiten unglücklich agierenden Tandempartner an der Unionsspitze. Nun aber wächst auch unionsintern die Kritik an Spahns Management. Ausgerechnet aus der Schwesterpartei CSU kommt jetzt am Wochenende Kritik. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat Spahns Ressort in der Welt Versäumnisse beim Thema Schnelltests vorgeworfen. Gudula Geuter ist unsere Korrespondentin in Berlin. Frau Geuter, was ist davon zu halten?
Das ist, Herr Heinrich, in doppelter Hinsicht nicht ganz überraschend. Bei dem konkreten Punkt geht es um die Bestellung von Schnelltests. Blume sagt, das sei zu spät, zu langsam geschehen. Das steht in Zusammenhang mit den kostenlosen Tests, die wohl nicht alle Kommunen jetzt rechtzeitig anbieten können. Jens Spahn sagt, der Bund habe nie die Verantwortung für die Beschaffung übernommen. Das müssten Länder und Kommunen tun. Also da geht es schlicht auch um das Zuschieben von Verantwortung zwischen Bund und Ländern, hier konkret Bayern. Auch die kommunalen Spitzenverbände haben ja schon in den vergangenen Tagen Forderungen erhoben. Das andere ist die parteipolitische Ebene, die Sie ansprechen, dass die Kritik am CDU-Politiker Spahn gerade aus der Schwesterpartei erhoben wird. Das ist bemerkenswert, aber das ist gleichzeitig etwas, was wir in den vergangenen Wochen ebenfalls immer wieder hören, und zwar insbesondere von CSU-Parteichef Markus Söder selbst. Manche führen das auf die ungeklärte Kanzlerkandidatur zurück, aber Spahn erfährt ja viel Kritik in diesen Tagen.
Ebenfalls, Frau Geuter, Union, ebenfalls Zusammenhang zur Corona-Krise. Binnen weniger Tage sind gleich 3 Abgeordnete der Union in den Verdacht geraten, politisches Amt und die persönlichen Geschäfte zum eigenen Nutzen verquickt zu haben. Neben Fraktionsvize Georg Nüßlein, CSU, sind die CDU-Abgeordneten Axel Fischer und auch Nicolas Löbel, CDU, in den Fokus geraten. Wie groß ist die Panik bei der Union?
Ja, zumindest ist man in Partei und Parteispitze hoch alarmiert, versucht sich scharf abzugrenzen, den Schaden zu begrenzen. Das ist an den Reaktionen abzulesen. Es geht ja um 3 unterschiedliche Sachverhalte. 2-mal um Vorwürfe in Zusammenhang mit der Vermittlung von Masken. Da gibt es in einem Fall, im Fall Nüßlein, ein Ermittlungsverfahren, im anderen nicht. Und einmal geht es um Ermittlungen in ganz anderem Zusammenhang. Da geht es um Korruptionsvorwürfe in Verbindung mit Aserbaidschan. Für die Alarmstimmung sorgen vor allem die Vorwürfe, die sich darauf beziehen, sich an Masken bereichert zu haben. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben gestern gemeinsam einen Brief an die Fraktionskollegen geschrieben, dass Abgeordnete für die Vermittlung von Schutzausrüstung Geld genommen haben. Zitat: Das stößt auf unser vollkommenes Unverständnis und wird von uns entschieden verurteilt. Die Vorwürfe müssten aufgeklärt werden. Die Nachrichten sind gerade jetzt so gefährlich, nicht nur, weil 2 wichtige Landtagswahlen anstehen, sondern auch, weil die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen ohnehin bröckelt und damit natürlich auch zur Regierungspolitik und weil eben alle Wähler unter der Krise leiden, aus der andere Profit gezogen haben. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat auf Twitter geschrieben, er empfinde es als zutiefst unanständig, dass sich Parlamentarier mit der Maskenbeschaffung in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bereichert haben. Und Ziemiak macht dabei auch die Dimension des möglichen Kollateralschadens klar. Es könne nicht sein, Zitat, dass Einzelne, die ganze Union und die harte Arbeit aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie der Bundesregierung in Verruf bringen. Also tatsächlich, die Abgrenzung ist deutlich.
Zur Regierung im Bund gehört auch die SPD. Dort spricht man heute von Vetternwirtschaft und Raffgier. Welche konkreten Konsequenzen müssen die drei Männer fürchten?
Da wird man unterscheiden müssen. In den Fällen Nüßlein und Fischer laufen ja staatsanwaltliche Ermittlungen. Die müssen wir abwarten. Georg Nüßlein hat gestern mitgeteilt, dass er das bisher ruhende Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender niederlegt und nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Der Fall des CDU-Abgeordneten Nicolas Löbel liegt etwas anders. Er hat eingeräumt, für die Vermittlung von Masken Provision bekommen zu haben. Das ist, so wie sich das bisher darstellt, wohl nicht strafrechtlich relevant. Anders könnte das parlamentsrechtlich aussehen, weil Löbel bei den Geschäften in seiner Eigenschaft als Abgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses aufgetreten ist. Er hat gestern Abend seinen Ausschusssitz niedergelegt und wir haben es in den Nachrichten gehört, die Parteispitze auch in Baden-Württemberg drängt ihn, seine Kandidatur für die Bundestagswahl zurückzuziehen. Da ist er schon aufgestellt, deshalb müsste dieser Schritt von ihm selbst kommen.
Mit Einschätzungen aus Berlin, Gudula Geuter. Wir bleiben beim Thema Corona. Wir schauen in den Süden der Republik zum Bodensee. Ab übermorgen, so haben es Bund und Bundesländer beschlossen, soll grundsätzlich jede Bürgerin, jeder Bürger einmal pro Woche das Recht auf einen kostenlosen Schnelltest haben. In speziellen Testzentren, in Apotheken, in Arztpraxen. Bereits jetzt ist absehbar, dass das zum Auftakt wohl nicht reibungslos klappen wird, was für die Logistik der öffentlichen Hand offenbar ein schwieriges Unterfangen ist. Will der Lebensmitteleinzelhandel deutlich besser stemmen. Aldi hat ab heute als erster Discounter Corona-Schnelltests an der Supermarktkette angeboten, allerdings kostenpflichtig. Wie das Geschäft mit den Teströhrchen abgelaufen ist, Thomas Wagner heute Vormittag in Friedrichshafen.
Friedrichshafen, Bodenseekreis, Aldi-Filiale Adelheidstraße, 8.40 Uhr heute Vormittag. Der Parkplatz ist eher mäßig belegt, kein großer Ansturm. Dann die Frage an der Kasse, wo sind Sie, die Corona-Selbsttests? Antwort: Keine mehr da, alle weg. Und der Hinweis, man könne den Selbsttest an der Kasse bezahlen und bekomme ihn dann zugeschickt, so in 5 Tagen. Nächster Versuch, nächstes Glück, nächste Aldi-Filiale. Auch hier äußerst verhaltener Andrang, wenig los. Am Eingang auf einem Plakat der Hinweis, Corona-Selbsttest an der Kasse. Doch angekommen an der Kasse, wieder die Auskunft, alle weg.
Das Ergebnis war, dass ich vor Ort keinen bekommen habe. Ich musste mir so ein Online-Ticket holen, mit dem ich es dann online bestellen kann. Bezahlt habe ich es bereits hier und dann wird es mir hoffentlich schnell zugeschickt.
Sagt Kunde Jan-Raimo Frey aus Oberteuringen, draußen auf dem öffentlichen Bürgersteig, denn Aldi selbst lässt auf dem Betriebsgelände keine Film- und Tonaufnahmen zu. Keine Corona-Selbsttests verfügbar und das gerade mal eine Dreiviertelstunde nach Öffnung der Läden. Das sagen nicht nur Kunden in Friedrichshafen, sondern auch auf der anderen Seite des Bodensees. Anruf eines Bekannten aus Konstanz, rund 50 Kilometer Luftlinie entfernt.
Ich bin um 8.30 Uhr losgefahren zum Aldi und wollte diese Schnelltests kaufen. Keine Schlangen. Und dann hat mir von der Verkäuferin mitgeteilt, dass es keine Schnelltests mehr gibt.
Auch Jürgen Dördus aus Konstanz bekommt den Hinweis auf die Bestellmöglichkeit, dass gerade mal eine halbe Stunde nach Ladenöffnung keine Selbsttests mehr da sind. Merkwürdig.
Hat mich schon gewundert, dass bereits nach einer Dreiviertelstunde nichts mehr da war.
Und so werden dann die groß angekündigten Selbsttests an der Supermarktkasse zur Mangelware.
Im Verkauf der Corona-Selbsttests möchten wir unserem Versorgungsauftrag gerecht werden und nach Möglichkeit viele Menschen erreichen.
Ob da wirklich heute so viele Menschen erreicht wurden, wie das Aldi-Pressesprecherin Nastaran Amirahi in einer Audiobotschaft vorab angekündigt hat, nach meiner persönlichen Erfahrung möchte ich da eher ein Fragezeichen dahinter setzen. Wobei genau die Idee mit den Selbsttests im Supermarkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eigentlich ganz gut ankommt. Jürgen Dördus und Jan-Raimo Frey.
Ich fand es eigentlich ganz gut, dass der Aldi da mal ein bisschen vorgeprescht ist.
Generell finde ich das sehr gut. Mir geht es vor allen Dingen um die persönliche Sicherheit, dass ich andere nicht anstecke.
Und auch Verbraucherschützer können Corona-Selbsttests an der Supermarktkasse etwas Positives abgewinnen.
Als erster Schritt in Bezug auf gesundheitliche Sicherheit, dass man die Angehörigen, Kollegen und so weiter nicht ansteckt, weil man sich vielleicht unsicher fühlt, würde ich das auf jeden Fall sehen.
So Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Allerdings weist er auf eines hin. Als, wie das möglicherweise für die Zukunft angedacht ist, Nachweis für mehr Freiheit, beispielsweise für einen Restaurant- oder Kinobesuch mit negativem Testergebnis, eignen sich solche Selbsttests er nicht.
Wenn es dann eben so ist, dass dieser Selbsttest das Zertifikat ist, dass ich irgendwo hinreisen kann, dass ich ins Kino darf und, da wird man sich sicher fragen, was kann so ein Selbsttest wirklich als Grundlage sein?
Thomas Wagner berichtete vom Bodensee über den großen Teich, Blick auf die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, macht seinem etwas angestaubten Spitznamen gerade alle Ehre. Die Impfungen gegen Corona laufen auf so einem hohen Tempo, dass es einem aus deutscher Sicht fast schwindelig werden könnte. 2 Millionen Impfdosen pro Tag werden dort inzwischen verimpft. Zum Vergleich, hierzulande sind es seit Dezember gerade einmal etwas mehr als 2,4 Millionen Dosen, die insgesamt verabreicht wurden. Wie schaffen das die US-Amerikaner, so viel schneller und so effizienter gegen das Coronavirus zu impfen als Deutschland? Jule Keppel berichtet.
In dieser Woche konnte Präsident Biden mit einer frohen Botschaft vor die Kameras treten.
We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Wir sind auf dem besten Weg, jeden Amerikaner bis Ende Mai zu impfen, sagte Biden. Und wenn der Präsident eine gute Nachricht hat, wiederholt er sie gern.
Say it again, for every adult in America by the end of May. By the end of May.
Also noch einmal, jeder Erwachsene in Amerika ist bis Ende Mai geimpft. Biden will die Pandemie bekämpfen und die Wirtschaft in Gang bringen. Das sind seine wichtigsten Ziele und daran arbeitet er ehrgeizig von Beginn an. In seinen ersten 100 Tagen bis Ende April sollen 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner eine Impfung erhalten. Mehr als die Hälfte ist bereits geschafft und die Impfgeschwindigkeit nimmt stetig zu. Zum ersten Mal konnte nun die Gesundheitsbehörde CDC melden, dass über 2 Millionen Menschen an einem Tag geimpft wurden. Zum Vergleich, das entspricht der Gesamtzahl der geimpften Deutschen seit Ende Dezember. Wie schafft Amerika diese Quote täglich? Der Kampf gegen das Virus wurde zum Krieg erklärt.
This is a wartime effort.
Das ist eine kriegerische Anstrengung, sagte Biden und freute sich über bahnbrechende Ansätze in dieser Schlacht.
Breakthrough approaches.
Dazu gehört die Kooperation der beiden konkurrierenden Pharmagiganten Johnson & Johnson und Merck. Merck hat keinen eigenen Impfstoff. In den Fabriken soll mehr vom Johnson & Johnson Mittel hergestellt werden, von dem eine Dosis genügt.
This is a type of collaboration between companies we saw in World War II.
Das ist eine Zusammenarbeit, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sagte Biden. Um die Herstellung maximal zu beschleunigen, nutzt die Regierung ein Rüstungsgesetz. Amerikanische Konzerne werden damit unterstützt, rund um die Uhr mehr Impfstoff zu produzieren, zu verpacken und auszuliefern. Das Verteidigungsministerium hilft bei der Verteilung. Nationalgardisten und der Katastrophenschutz sind im Einsatz. Pensionierte Ärztinnen und Krankenpfleger verstärken die Impftruppe. Mit Impfstoff und dem Personal fehlt nur noch der Ort, an dem geimpft wird. Eine Paradedisziplin der Bundesstaaten.
Well, it's an exciting morning. We're happy to have everybody out here with us.
Der Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, hat gute Laune an diesem Morgen. Er schaut sich auf dem ersten Massenimpfzentrum in seinem Bundesstaat um. Ein riesiger Parkplatz. Rund 4000 Impfungen schaffen sie hier täglich. Und die Menschen können im Auto sitzen bleiben. Reinfahren, Scheibe runter, Spritze. Fertig.
That's basically the operation.
Im ganzen Land gibt es solche Mega-Impfstellen, in Kongresszentren, Footballstadien, sogar in Disneyland. Dazu kommt ein engmaschiges Netz von Apotheken und medizinischen Gemeindezentren und Kliniken, wo mit und ohne Termin geimpft wird. Nachholbedarf haben die Vereinigten Staaten bei der Impfgerechtigkeit. Hispanics und Schwarze erhalten seltener eine Impfung als Weiße. Präsident Biden will den Zugang für alle verbessern und mehr Vertrauen bei Minderheiten schaffen. Das Statistikinstitut Gallup hat ermittelt, die Impfbereitschaft ist mit 71% so hoch wie noch nie, mit mehr Impfgegnern im republikanischen Lager. Daran könnte dieser Aufruf etwas ändern.
It shows you how unpainful that vaccine shot is, so everybody go get your shot.
Die Spritze sei nicht schmerzhaft und jeder sollte sich seinen Schuss holen, sagte Trump seinen Anhängern am vergangenen Wochenende. Seine Operation Warp Speed hat mit intergalaktischer Geschwindigkeit den Weg für den Impfstoff freigemacht. Der Ex-Präsident hatte $1 Milliarden in die Forschung gepumpt und frühzeitig Verträge geschlossen. Damals eine Wette mit ungewissem Ausgang. Das Impfwunder USA haben zwei Präsidenten wahrgemacht. Mit Risikobereitschaft, Pragmatismus und Effizienz.
Juli Keppel berichtet. Wir bleiben in den USA. Anfang Januar stürmte ein Mob aus Trump-Anhängerinnen und Anhängern das Kapitol in Washington. Bisher müssen sich die rund 300 Frauen und Männer auf ein Gerichtsverfahren einrichten. Die Ermittler des FBI können sich dabei auf eine Vielzahl von Videoaufzeichnungen stützen. Denn zum Glück für die Ermittler, viele der Beteiligten hatten offenbar überhaupt keine Sorge, dass man sie für ihre Taten später zur Verantwortung ziehen könne. Markus Pindur.
Es gebe Hinweise darauf, dass einige der Angreifer in den Tagen um den 6. Januar herum Kontakt mit Abgeordneten oder deren Mitarbeitern hatten. Das berichtet der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf eine anonyme Quelle, einen Regierungsbeamten, der über den Stand der Ermittlungen informiert worden sein soll. Die bloße Existenz solcher Kommunikation wäre keineswegs strafbar und würde auch für sich gesehen kein Fehlverhalten von Abgeordneten, Senatoren oder ihren Mitarbeitern belegen. Bis jetzt lägen nur sogenannte Metadaten vor, nicht der tatsächliche Inhalt der Kommunikation. FBI-Direktor Christopher Wray hatte die Auswertung der Metadaten bei einer Anhörung des Senates am Dienstag dieser Woche bestätigt.
I feel confident that we are using various legal authorities.
Wir sind berechtigt, diese Metadaten unter einer Reihe von Umständen einzusehen. Ich kann aber nicht im Rahmen einer öffentlichen Anhörung auf die Einzelheiten dieser Ermittlungen eingehen. Einer der ersten Schritte der Ermittler nach der Erstürmung war es, die Daten der Funktelefonmasten am und um das Kapitol zu sammeln. So wollte man mit Hilfe der Geodaten erfahren, wer sich am Tag des Angriffs physisch im Kapitol aufgehalten hatte. Dies ist durch geltendes Recht abgedeckt. Es war nötig, so vorzugehen, weil am Tag selbst nur sehr wenige mutmaßliche Täter festgenommen worden waren. Das FBI und das Justizministerium wollten sich zum Stand der Ermittlungen nicht äußern. Es gebe bislang keinen Hinweis darauf, dass Abgeordnete den Gewalttätern wissentlich oder unwissentlich Hilfestellung geleistet hätten, so CNN weiter. Falls sich jedoch glaubhafte Hinweise darauf ergeben sollten, könnten die Ermittler beantragen, die tatsächlichen Kommunikationsinhalte einsehen zu dürfen. Diesen Schritt habe man bislang aber nicht eingeleitet. Die Ermittler gehen auch Hinweisen von Demokraten nach, die gesehen haben wollen, wie Republikaner in den Tagen vor dem Angriff Besuchergruppen durch das Kapitol geführt hätten. Sicherheitsvideos könnten Aufschluss darüber geben, um welche Gruppen es sich gehandelt hat. Ermittlungen gegen Abgeordnete oder Senatoren wären ein hochproblematischer Vorgang, weil diese durch die Verfassung geschützt sind. Sheldon Whitehouse, ein demokratischer Senator aus Rhode Island, hat bereits beantragt, dass die Ethikkommission des Senates sich mit den Ermittlungen befassen möge, um dort, wo das FBI an seine verfassungsrechtlichen Grenzen stieße, für weitergehende Aufklärung zu sorgen. Die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen am und um das Kapitol bleiben wahrscheinlich bis mindestens Mai bestehen. Die zuständige Polizei des Kapitols hat beantragt, dass die Nationalgarde weiter im Einsatz bleiben kann. Unterdessen wurde bekannt, dass der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell eine Klage gegen Ex-Präsident Trump eingereicht hat. Trump habe seine Anhänger mit der Lüge angestachelt, dass ihm eine Wiederwahl gestohlen worden sei und sie dann zum Sturm auf das Kapitol angestiftet. Ob diese Zivilklage allerdings Aussichten auf Erfolg hat, ist völlig unklar.
Markus Pindur berichtete, Papst Franziskus ist der erste Papst, der den Irak besucht. 4 Tage dauert seine Reise ins Zweistromland. Heute Morgen hatte der Argentinier den Großayatollah und höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Ali al-Sistani, in der südirakischen Stadt Nadschaf getroffen. Wie es weiterging, Björn Blaschke.
Signore, die Messe in der Kathedrale St. Josef am Nachmittag in Bagdad, der Abschluss eines langen Tages für Papst Franziskus. Zuvor war der Pontifex im Süden des Landes, zunächst in Najaf, einer Stadt, die den Schiiten heilig ist. Papst Franziskus besuchte Großayatollah Ali al-Sistani. Nachdem er Papst Franziskus empfangen hatte, erklärte Sistani, die Christen sollten in Frieden leben und hätten die gleichen Rechte wie alle anderen Iraker auch. Und die religiösen Institutionen spielten eine Rolle dabei, Christen zu schützen. Sistanis Stimme hat Gewicht. Er wird im mehrheitlich schiitischen Irak verehrt. Bei Schiiten weltweit ist seine Meinung zur Religion wie auch Politik gefragt. Der Politikwissenschaftler Hisham Asayab von der Universität Kufa bei Najaf sieht Papst und Großayatollah auf einer Linie. Wir wissen, dass der Papst Reform- und Erneuerungswillen hat, ebenso wie die Instanz Sistani. Der beschäftigt sich im Allgemeinen mit humanitären Fragen und den Interessen der Völker und er kritisiert auch die Politik von Regierungen. Sistani galt als einer der ersten Geistlichen, die die Vertreibung der christlichen Schwestern und Brüder im Irak, den Angriff auf ihr Eigentum und ihre Vertreibung aus ihrer ursprünglichen Heimat verurteilten. Die zweite Etappe des Papstes war Ur, ebenfalls im südlichen Irak, Heimat von Abraham, Stammvater der monotheistischen Weltreligionen. Passend. In Ur fand eine interreligiöse Begegnung statt mit Angehörigen verschiedener Religionsgruppen. Christen, Muslime, Schiiten und Sunniten, Jesiden und Mandäer.
Your Holiness.
Die Teilnehmer schilderten, wie sie im Irak ihre Religion leben können und zusammenleben. Der Papst hielt obendrein eine Rede. In ihr stellte er klar, dass Gewalt unreligiös sei. Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt entstehen nicht aus einem religiösen Herzen. Sie sind Verrat an der Religion. Wir Gläubigen können nicht schweigen, wenn der Terrorismus die Religion missbraucht. Eine Botschaft des Friedens soll die Papstreise in den Irak sein und eine Botschaft der Geschwisterlichkeit. Frieden verlangt keine Gewinner oder Verlierer, sondern Brüder und Schwestern, die trotz aller Missverständnisse und Verletzungen der Vergangenheit vom Konflikt zur Einheit reisen. Bitten wir darum, indem wir für den gesamten Nahen Osten beten. Hier denke ich besonders an das benachbarte, von Krieg zerrissene Syrien.
Björn Blaschke. Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle haben der amerikanischen Star-Moderatorin Oprah Winfrey ein Interview gegeben, das im Buckingham Palace schon jetzt für gehörig Sprengstoff sorgt. Katharina Wilhelm.
I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits.
Mit viel Tamtam kündigt der Sender CBS das Interview mit der Talkshow-Königin der USA, Oprah Winfrey, an. Sie wolle klarstellen, kein Thema bleibe unberührt und ihr habt da ziemlich schockierende Dinge gesagt, hört man Winfrey in den Ausschnitten sagen, die der Sender vorab ausgestrahlt hat.
You've said some pretty shocking things here.
Über welche Themen Meghan und Harry reden werden, das ist zwar spekulativ, mit großer Sicherheit wird es aber um die britische Boulevardpresse gehen. Meine größte Angst ist, dass die Geschichte sich wiederholt, sagte Prinz Harry beispielsweise und spielt damit auf die Jagd der Paparazzis auf seine verstorbene Mutter Diana an.
My biggest concern was history repeating itself. I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself.
Er sei froh, dass sie beide einander hätten, unvorstellbar, wie man dies alleine durchstehen könne, fügt Harry hinzu. Bereits in einem anderen Interview in der Late Late Show mit James Corden hatte Prinz Harry über die britische Boulevardpresse gesprochen, dass deren Berichterstattung über ihn, seine Familie, seine Frau, seine mentale Gesundheit angegriffen hätten.
We all know what the British press can be like. And it was destroying my mental health. I was really? Like, this is toxic.
Die Boulevardpresse sei letzten Endes der Grund gewesen, das Land zu verlassen. Das Interview kommt für die britischen Royals zu Unzeit. Gerade erst ist Prinz Philip am Herzen operiert worden. Sein Gesundheitszustand war offenbar schlechter als gedacht. Auch deswegen rümpft man offenbar die Nase in Großbritannien über den Ausstrahlungstermin des bereits aufgezeichneten Interviews. Der Buckingham-Palast, von dem sich Meghan und Harry gelöst haben, um ein neues Leben in Kalifornien aufzubauen, gab diese Woche bekannt, Vorwürfe gegen Herzogin Meghan zu untersuchen. Es soll dabei um Mobbing gegen ehemalige Angestellte gehen. Wie schwer das Zerwürfnis in der königlichen Familie wirklich ist, darüber wird natürlich spekuliert. Besonders eine Aussage von Meghan scheint den Graben spürbar werden zu lassen.
If that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already.
Wenn das Risiko mit sich bringt, Dinge zu verlieren, viel ist schon verloren gegangen, so Meghan gegenüber Oprah Winfrey. Meghan und Harry hatten sich aus dem britischen Königshaus zurückgezogen und Ehrentitel und Ämter abgegeben. In Kalifornien wollen sie gemeinsam mit ihrem Sohn Archie nach eigener Aussage ein eigenes Leben mit neuen Aufgaben aufbauen. Unter anderem haben sie Verträge mit der Streaming-Plattform Netflix und Spotify unterschrieben, um dort Podcasts und Sendungen zu produzieren. Auch die Familienerweiterung ist dabei in Planung. Die beiden gaben gerade erst bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten.
Katharina Wilhelm berichtete. Wir kommen zum Sport mit Astrid Rabol.
Im Moment steht RB Leipzig ja noch an der Spitze der Fußball-Bundesliga-Tabelle, weil die sonst führenden Münchner aus Bayern ja gerade erst auf dem Platz stiegen gegen Borussia Dortmund. Und da muss man sich die Augen reiben. 2 Minuten sind gerade gespielt. Tor für Borussia Dortmund durch Erling Haaland. 0:1 steht es also aus Sicht der Münchner. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit, bis da abgepfiffen wird. Wir berichten natürlich weiter. Wie ein souveräner Sieg in Freiburg aussehen kann, das haben die Leipziger von RB heute Nachmittag bewiesen. Julia Metzner weiß mehr.
Beim 3:0 Auswärtssieg von RB war es in der ersten Halbzeit noch eng, weil in der ersten Halbzeit Freiburg noch gut dagegen halten konnte. Allerdings in der 40. Minute dann das 1:0 für Leipzig. Christopher Nkunku nach einem Fehler von Freiburgs Torwart Florian Müller nutzten die Leipziger diese Situation und gingen mit einer 1:0 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit legte Leipzig nach, erhöhte den Druck. Alexander Sørloth, der Norweger, in der 64. mit dem 2:0 und Emil Forsberg in der 79. Minute mit dem 3:0.
Das Top-Team der Rückrunde kommt ja eigentlich aus Wolfsburg. 9 Spiele ohne Niederlage stehen da für den VfL, bis es heute zur TSG nach Hoffenheim ging. Florian Winkler.
Die Hoffenheimer gingen früh in Führung durch Christoph Baumgartner, den Österreicher, in der 8. Minute nach einer feinen Vorarbeit von der rechten Seite durch Kader Žabek. Wolfsburg brauchte eine Zeit lang, um ins Spiel reinzufinden, aber dann war er da, der Topstürmer der Wölfe. Wout Weghorst in der 23. Minute nach einem schönen Steilpass aus der eigenen Hälfte zum 1:1. Aber Hoffenheim kam zurück, kurz vor der Pause André Kramaric mit dem 2:1 der erneuten Führung für die Gastgeber, die in der zweiten Halbzeit sich einem gewissen Druck der Gäste erwehren mussten, standen aber defensiv gut, den Wölfen viel zu wenig ein und kurz vor Schluss, sondern auch noch der Brasilianer Otavio die rote Karte nach einer Notbremse am eingewechselten Munas Dabur.
Nach dem angekündigten Wechsel von Gladbachs Trainer Marco Rose zum Ligakonkurrenten in Dortmund läuft es für seine alte Borussia nicht mehr rund. Bei der Niederlage gegen Bayer Leverkusen vermisste der Trainer die Freude am Fußball. Jan Wochner.
Die Borussia ist nach dem 0:1 gegen Leverkusen seit 6 Ligaspielen sieglos und in der Tabelle längst nur noch Mittelmaß. Leverkusen dagegen bleibt im Rennen um die Champions-League-Ränge. Das Spiel beider Mannschaften allerdings war schwach. Sowohl Gladbach als auch Leverkusen wirkten über weite Strecken der Partie ängstlich im Spiel nach vorne. Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die Entscheidung eine Viertelstunde vor dem Ende. Gladbachs Wolf verlor im Mittelfeld den Ball leichtfertig. Leverkusen konterte über Diaby, dessen Schuss noch gehalten wurde. Den Abpraller aber verwandelte Leverkusens Stürmer Patrick Schick zum Sieg für Bayer.
Und die Personaldiskussionen um Sportvorstand Freddy Bobic irritieren offenbar auch die Frankfurter. Die Eintracht jedenfalls schaffte nur ein Remis gegen den VfB Stuttgart.
Das war weit weniger Offensivspektakel als im Vorfeld vermutet. Am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. In der ersten Hälfte passierte im Prinzip gar nichts. Keine einzige handfeste Torchance. Beide Mannschaften egalisierten sich in ihren taktischen Vorgaben. Nach dem Seitenwechsel beide Treffer binnen weniger als 3 Minuten. Zuerst trafen die Gäste aus Stuttgart durch Kalajdzic. Die Eintracht konterte umgehend durch einen schönen Flachschuss von links außen Philipp Kostic. Das war's dann aber auch. 1:1. Frankfurt riskierte etwas mehr in der Schlussphase, kam aber auch nicht mehr zum Siegtreffer.
Sagt Philipp Hofmeister, und Hertha BSC gewann außerdem noch 2:1 gegen FC Augsburg. Abschlusswochenende bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und die deutschen Kombinierer können wieder lachen. Thorsten vom Wege.
Es gab doch noch sowas wie ein Happy End für die deutschen und nordischen Kombinierer, denn die Titelverteidiger im Teamsprint Fabian Riesel und Erik Frenzel, die vor 2 Jahren in Seefeld Gold geholt hatten, die landeten diesmal auf Platz 3. Das war nicht unbedingt zu erwarten, weil Riesel keinen guten Sprung hinbekam am Vormittag. Dafür lief er wie entfesselt und konnte sich in seiner letzten Runde noch heransaugen an den Japaner, der bis zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 lag. Und dann das Duell der großen, mit Verlaub alten Männer Akito Watabe gegen Erik Frenzel. Frenzel im Schlusssport erfolgreich. Gold ging an Österreich und Silber holten sich die Norweger. Norwegen siegte auch durch Therese Johaug im 30-Kilometer-Lauf der Frauen.
Und auch beim Biathlon-Weltcup in Novi Mesto gab es im Sprint zumindest für Arndt Peiffer Versöhnliches. Thomas Kunze.
Arndt Peiffer lieferte mal wieder ein blitzsauberes Rennen ab. Der Olympiasieger schoss akkurat, und zwar 10-mal. Und weil die Sache mit dem Laufen auch ganz gut ging, holte sich Peiffer den 3. Platz hinter Simon Détieu aus Frankreich und Sebastian Samuelsson aus Schweden. Die 3 Männer auf dem Podium wurden insgesamt von nur 4,4 Sekunden getrennt. Das verspricht also eine spannende Verfolgung, in der auch Benedikt Doll und Erik Lesser ihre Chancen haben werden. Doll wurde mit einem Schießfehler 6., Lesser 14. Bei den Frauen gab es zuvor zwar keinen deutschen Podiumsplatz, aber trotzdem gute Leistungen. Franziska Preuß und Dennis Herrmann landeten auf den Rängen 8 und 10. Den Sprintsieg bei den Damen holte sich bereits zum 5. Mal in diesem Winter die Norwegerin Tiril Eckhoff.
Und Borussia Dortmund führt immer noch bei den Münchner Bayern 1:0 dank des Treffers durch Erling Haaland in der 2. Minute.
Astrid Rawohl mit dem Aktuellsten vom Sport. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend.